Dreiblick, der Podcast Media People Stories. Von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Mihai Lee.
Auf den heutigen Podcast-Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich kenne ihn persönlich oder wir kennen uns persönlich. Wir standen bereits zweimal vor der Kamera, einmal für ein musikalisches Duett und einmal für einen Science-Fiction-Film, wo wir beide die Hauptrolle verkörpert haben. Was daraus geworden ist, wie die Zusammenarbeit war und ja, ob wir vielleicht auch in Zukunft nochmal Projekte haben werden, vielleicht mit einem weiteren Duett oder vielleicht tanzen wir ja auch, ne, à la 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 Land. Da haben wir gerade im Vorgespräch nochmal sowas besprochen, aber das kann er uns gleich selber erzählen. Ich habe ihn damals zum ersten Mal im Bildschirm flattern sehen mit der Sketch-Comedy Sechserpack. Aber der ist seitdem auch nicht mehr wegzudenken von der Fernsehbranche. Und das kann er uns alles selber erzählen. Hier ist er, Schauspieler, Moderator und auch Sänger Hanno Friedrich. Hallo.
Hallo, Mihai.
Wie geht's dir denn heute?
Gut. Gut, draußen ist scheiß Wetter, drin ist es schön, es geht mir gut.
Also ich freue mich ja, weil du bist ja eine Schauspiel-Ikone, du hast so viel zu erzählen, du kannst den Leuten, die das hören, so viel mitgeben, auch vielleicht von deinen Fails, wie du rausgekommen bist, was die Leute erwarten können, wenn sie in diese Branche, diese schwere Entertainment-Branche rein wollen, was sie haben müssen, womit sie rechnen müssen, was sie für Skills mitbringen sollten. Und deine eigene Erfahrung, die du sammeln konntest in all den Jahren, du bist ja schon seit zig Jahren unterwegs und hast das, die Up and Downs erleben dürfen. Und ich freue mich, du lachst, warum?
Von meinen Downs zu hören.
Ja,
auch. Wobei, das sind immer die besseren Geschichten. Das sind einfach immer die besseren Geschichten. Das ist, wie wenn man einen Roman liest und der Autor erzählt die ganze Zeit, wie groß seine Liebe ist und dass das alles super klappt und der hat sich ein neues Haus gekauft und die Yacht ist schön, das ist völlig uninteressant. Aber wenn jemand erzählt, er hat ein Ziel und er scheitert dauernd, daraus kannst du einen 500-Seiten-Roman machen. Das ist immer interessanter. Die Fails sind immer interessanter.
Dann lass uns doch heute über deine Fails reden. Wenn du das schon so anteaserst, leg mal los.
Ja, erster Fail. Also ich hab 1993 meine Schauspielausbildung abgeschlossen an der Hochschule der Künste Berlin damals. Heute heißt sie Universität der Künste. Und während, ich sag mal, ein Drittel meiner Kommilitonen nach dem Intendantenvorsprechen aus dem Stande weg engagiert wurden, nach Hamburg, München, Hannover, stand ich so in der Ecke, so wie früher mit 5 auf der Karnevalsparty. Und keiner hat mich angesprochen. Und das fand ich schon hart, weil ich auch irgendwie verstand, warum das so war. Weil das Vorsprechen war bei den anderen teilweise ziemlich gut und ich hatte auch innerlich gedacht, ja, ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich es nach mehreren Vorsprechen aber ans Staatstheater Oldenburg geschafft. Und das ist ein sehr kleines Theater und von Berlin nach Oldenburg zu ziehen war auch viel toller, als ich gedacht habe. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, weil der Intendant offensichtlich etwas in mir gesehen hat, was ich selber nicht erkannte. Und ich habe mit sehr kleinen Rollen angefangen und gleich in der zweiten Produktion, Anna Tefka, spielte ich den Revolutionär Pertschik. Eigentlich so eine Rolle, so wie eine eine weiße Leinwand, die kann man unheimlich viel reinprojizieren. Also der.
Also lass uns mal reingerätschen. Er hat irgendwas in dir gesehen, was du selber nicht gesehen hast. Weißt du denn, ja, was es war?
Das ist. Ich vermute, er hat. Es ging eher sozusagen um Äußerlichkeiten, um die Physis. Und das vermute ich, weil ich da auch dann öfter so eingesetzt wurde. Ich war immer der junge Liebhaber. In den
also Anfängen. Hat er einen Adonis in dir gesehen?
Sowas. Es war eine Projektion, würde ich schätzen. Er so nach dem Motto, ja, so einen brauche ich halt auch im Ensemble. so einen, wo man glaubhaft machen kann, dass die Tochter des Vaters sich in den verliebt.
So. Du hast gesagt, er hat das in dir gesehen und du nicht. Heißt, du hast dich damals nicht als hübschen Kerl empfunden?
Ach, das ist unheimlich schwierig, sowas zu beantworten, weil ich auch ich schon den Eindruck habe, dass ich oft aufs Äußere reduziert wurde. Was aber auch zur Folge hatte, dass ich nicht unbedingt... Ich wollte das Wort nicht sagen. Sagen wir mal die Anziehungskraft, so.
Aber das kann ja auch ein Türöffner sein, ne? Wenn man damit.
Ja, das kann ein Türöffner sein, aber das hat auch nicht unbedingt was mit Schönheit oder zu tun, sondern es ist irgendwie so ein Animal Magnetism. Und so. Und weil ich die ganze Zeit diese Rollen spielen musste in den Anfangsjahren. Und so, ich hatte Perchik. Perchik ist dieser Mann, der von außen kommt in ein kleines jüdisches Dorf und er hat große Ideen von Kommunismus und wir müssen die Gesellschaft verändern. Und eigentlich ist er ein Außenseiter. Und die Proben fingen an, oder man setzt sich an den Tisch. Und das Erste, was der Regisseur sagte, übrigens, Hanno, dein Lied habe ich gestrichen. Ich so, ja, das passt da nicht rein. Das ist, da machen wir einen Topf auf, das wollen wir nicht erzählen. Es wird übrigens sehr oft gestrichen, Hanno. Also mach dir keine Sorgen. So ging das los. Und dann hatten wir so die zweite oder dritte Probe, wo ich dran war und der Regisseur stand irgendwann auf und kam zu mir und sagte, wo hast du eigentlich deine Ausbildung gemacht? Und ich habe gesagt, ja, an der HDK Berlin. Und dann drehte der sich um und sagte, ja, da ist noch nie was Gutes hergekommen.
Oh.
So, das war meine zweite Theatererfahrung.
HDK, und, für viele, die es nicht wissen, das ist die Hochschule der Künste. Da können wir gerade mal reingerätschen. Du hast dich für eine Hochschule entschieden. Warum nicht für eine private?
Naja, also... Ich wollte halt eine Schauspielausbildung machen. Das war so ein Traum. Und ich habe es versucht. Also das war einfach ein Versuch. Ich habe mich informiert. Dass die Information, die man da in den Ende der 80er finden konnte, war, probieren Sie es erst gar nicht. Ja. Es gab mein Vater hat mir dann, da habe ich schon in Berlin gelebt, dann hat mir mein Vater aus der Zeit so einen einseitigen Artikel geschickt, wo drin stand, falls Ihr Kind vorhat, Schauspieler zu werden, raten Sie ihn davon ab. So, das war wirklich ein einseitiger Text, wo drin stand, wie schwierig das ist. Und man muss es sich wirklich gut überlegen. Und wenn überhaupt, dann bitte auf eine staatliche Schule, weil die privaten, das war damals, heute sind die privaten Schulen, haben die eine höhere Qualität, aber damals waren das irgendwie Geldmaschinen. Und ich hätte es mir auch nicht leisten können. Und ich habe halt... ich wollte dann, wenn ich sage, wenn ich es schon versuche, dann versuche ich es auf einer staatlichen Schule.
Warum wollen Sie denn Schauspieler werden? Wenn die ganze Zeitungsseite dann überlegen Sie es gut, ne? Wären Sie kein Schauspieler und trotzdem hast du es gemacht. Warum?
Das ist so eine Frage, die immer gestellt wird und ich weiß, ich kenne keinen Kollegen, der das beantworten kann. Ja? Wann hattest du zum ersten Mal die Idee, ich hatte neulich ein Flashback, als wir so über, was wir so als Kinder, ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe, dass ich schon im Kindergarten auf der Bühne stand. Das war das Stück Der kleine Schornsteinfeger. Du weißt ja, oder du weißt es noch nicht, du bist zu jung, aber für uns ältere Menschen ist es so, dass je älter man wird, umso mehr Langzeiterinnerungen kommen zurück. Und ich hatte einen Flashback, dass ich im Kindergarten, der kleine Schornsteinfeger hieß das Stück. Das haben wir in so einer Sporthalle aufgeführt vom Kindergarten. Und es waren 7 Mädchen und ein kleiner Schornsteinfeger und das war ich. Das heißt, die Kindergärtnerin oder die Erzieherin hat gesagt, ja, das macht der Hanno. Und ich musste eigentlich nur dastehen. Ne?
Ja, unfassbar. Aber da wurde schon dein Weg geebnet und wegen hier, der...
Ja, ganz merkwürdig. Aber ich weiß auch, dass ich das gar nicht wollte, dass es mir unheimlich peinlich war. Und das ging dann in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse, als ich auf der Schwäbischen Alb gewohnt habe, da sagten die von der Theater AG immer, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen, weil du sprichst so schön Hochdeutsch. Das waren alles Schwaben und so. Ja, hast du nicht Lust? Und ich habe gesagt, kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Ich traue mich nicht. Und dann haben sie bei einer Weihnachtsfeier Sketche aufgeführt und dann hat ein Klassenkamerad gesagt, wir brauchen eine Schaufensterpuppe. Kannst du dich als Schaufensterpuppe auf die Bühne stellen? Und dann habe ich gesagt, ich mache das aber nur, wenn ich mit dem Rücken zum Publikum stehen darf. Weil ich traue mich das nicht. Und dann habe ich mich da so hingestellt. Irgendwie. Und dann wurde mir immer eine Jacke auf die Schulter getan und wieder abgezogen. Das war das Sketch, daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich habe aber in diesem Augenblick gedacht, Moment mal, wenn die Schaufensterpuppe hier steht und man nimmt eine Jacke, die muss so leicht wackeln und dann mit dem Wackeln aufhören. Weil das würde sie in der Realität auch machen. Und das habe ich dann immer sehr extrem gemacht und hinterher kam einer und sagte, also das war so lustig, wie du da immer gewackelt hast. Ich dachte, hä? Aha, echt? Das habt ihr gesehen? Naja, und
Sie
dann habe
wurde
ich mich
sehr
tatsächlich.
glaubhaft dargestellt.
Und dann habe ich mich getraut, in die Theater AG einzutreten. Und dann habe ich am
Aber es ist
Ende der
witzig, ne? Das
10.
kam ja, der Impuls kam ja von außen. Dann mach doch mal ein
Es kam immer von außen,
Theaterstudium.
tatsächlich.
Und irgendwann hast du gedacht, okay, die anderen wollen das, dann mache ich es halt, oder?
So war das. Ich glaube, so war das. Und natürlich hat es mir sehr gut gefallen, Applaus abzuholen. Aber das ist ja eigentlich ein schlechter Antrieb, ja, wenn es nur um den Applaus geht. Und dass das irgendwann kippte, dass es mir auch darum ging, sozusagen eine Geschichte zu erzählen oder eine Figur, mich glaubhaft in eine Fremdfigur hineinzuversetzen, das kam erst während des Engagements am Staatstheater Oldenburg. Und zwar nicht im ersten Jahr, sondern ich sag mal im dritten Jahr, wo dann auch der Intendant mir größere Aufgaben gegeben hat. Übrigens hatte der Intendant auch irgendwie so am Ende meines ersten Engagements, hat er sich zu mich gebeten. Und sagt, was stellen Sie sich denn so vor? Was wollen Sie denn in Zukunft mal spielen? Was haben Sie denn für Idole? Ich wusste darauf keine Antwort. Ich dachte, ja, also interessante Figuren, die vielleicht auch mal kein Liebhaber. Und dann meinte der so, wir müssen da noch mal gucken. Vielleicht war das auch ein Fehler, Sie zu engagieren. Also sowas habe ich sehr oft erlebt. Und dann.
Also hat man dich damals bereits in eine Schublade gesteckt, ne? Hier Schönling, Liebhaber,
Ja,
Mörder
so
und
war das, glaube
Killer,
ich.
sowas ist
Ja,
nicht, ne?
Mörderkiller, ja, eben noch nicht, genau. Oder auch mal was Komplexeres. Und dann hat er sich aber getraut, mich als AIDS-kranken Pryor in Angels in America zu besetzen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die ich wahrscheinlich auch nicht so richtig gut erfüllt habe. Aber das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann dachte ich, ja, okay, da muss ich. Auf dem Weg muss ich weitergehen. Und glücklicherweise hat dieser Intendant das irgendwann nicht mehr als Fehler erachtet. Und die Rollen wurden dann besser und größer und vielschichtiger. Und dann wurde ich auch von ihm praktisch fürs Musical entdeckt. Dann habe ich Black Rider gesungen und Käfig voller Narren. Und dann irgendwann ging so ein Korken auf. So. Aber diese Entwicklung, die war
Aber
dann
guck
lange
mal,
nicht
das
zu
sagt ja
Ende.
dann auch für andere, auch wenn andere Leute dich in Schubladen stecken, ne, musst du sagen, hey, ich kann auch anderes anbieten und du musst ja dann kämpfen, ne, um die
Ja.
Leute wachzurütteln und dich zu beweisen. Ist ja dann immer ein
Aber man
Kampf.
muss natürlich auch die Chancen dazu haben. Und wenn man es schafft, auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen und es gibt genügend Beispiele und nach einem Anfängerengagement sagt, jetzt gehe ich ins freie Business und auf einmal hat man keine Jobs mehr, da kann man noch so viel versuchen, die anderen von etwas zu überzeugen mit einer freien Theaterproduktion oder so, wenn das keiner sieht. Ist es nur für einen selber vielleicht ein guter Schritt, aber es heißt noch lange nicht, dass es für die anderen, dass man für die anderen dafür plötzlich eine Marke wird.
Gab es denn bei dir Fails, wo du mal so Leerlaufzeiten hattest, wo du nicht gesehen oder engagiert wurdest am Anfang? Wo du dachtest, oh mein Gott, das war der
Nee, am
falsche
Anfang
Weg?
nicht. Nee, am Anfang nicht. Am Anfang, ich bin, wie gesagt, nachdem ich das große Glück hatte, in Oldenburg anzufangen, habe ich da 4 Jahre gespielt. Und nach 4 Jahren habe ich so zu mir selber gesagt, ah, ich muss ein neues Theater, ich muss mal woanders hin. Ich war sehr glücklich in Oldenburg. Ich hatte auch für mich meines Erachtens den Status erreicht, den ich haben wollte. Und da wäre auch noch viel mehr gekommen. Und dann habe ich halt meinen Vertrag aufgelöst und dann sagte nicht nur der Intendant, sondern alle sagten, bist du wahnsinnig? Guck mal, was du hier jetzt gerade, du spielst immer größer, ja. Du hast Fans, die an der Pforte auf dich warten. Was gehst du denn hier weg? Und deine Frau ist gerade schwanger. Das heißt, du gehst jetzt in die Arbeitslosigkeit und bist verheiratet und hast ein Kind. Bist du denn wahnsinnig? Und ich habe gedacht, nee, ich muss das, das fühlt sich, das fühlt, ich muss das jetzt machen. Und dann hatte ich ein Vorsprechen am Theater Basel in der Schweiz und es hat geklappt. Und kaum habe ich meine
Bist du
Frau
dann
überredet,
von Deutschland, genau, bist mit der Frau und Kind dann
genau,
rüber?
hier, wir haben gesagt, sollen wir nach Basel? Und sie sagt, natürlich machen wir das, natürlich machen wir das. Schweiz, du verdienst ein Schweinegeld, ja, von wegen. Und dann saß ich beim neuen Intendanten im Büro und der sagte, Friedrich, ich muss ganz ehrlich zu Ihnen sein. Da ging es schon wieder los. Ja, ich muss ganz ehrlich zu Ihnen sein. Der Schauspieldirektor ist wegen eines Misstrauensvotums, hat er seinen Vertrag aufgelöst, das Ensemble wollte nicht mehr. Ich habe einen ganz tollen neuen Schauspieldirektor gefunden, Stefan Bachmann, hier aus der Schweiz. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Sie nicht verlängert. Ja, habe ich gesagt, also das ist jetzt Ihre Entscheidung, wir können jetzt den Vertrag unterschreiben, aber ich sage mal, das ist nur für ein Jahr. Von mir aus machen wir das, aber das müssen Sie wissen. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass der mich auf jeden Fall verlängert, der Stefan Bachmann. Es kam nicht dazu. Nein, Stefan Bachmann brachte auch sehr viel eigene Kollegen mit denen er schon lange gearbeitet hat und hatte sowieso ein ganz anderes Niveau. Und das war also dann relativ klar, dass ich da nur ein Jahr bin. Und dann, ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich es unbedingt machen wollte. Und dann habe ich aber auch natürlich angefangen, mich sofort an anderen Theatern umzugucken und habe ein Vorsprechen am Theater Bonn gehabt.
Ja, du warst lange Bonn. Jahre dann
beim Theater? Ich bin immer noch in Bonn. Ja.
Aber wann kam dann der Switch, wo du dachtest, oh, das genügt mir nicht mehr, ich möchte vor die Kamera. Applaus und Bühne reicht mir nicht mehr.
Ja, das war auch ein leichter Außenimpuls. Also ich hatte...
Also folgst du stark deinen Impulsen und deinem Bauchgefühl und sagst, boah, es muss sich was ändern, dann mache ich es auch? Weil viele meiner Podcast-Gäste sagen, die wurden krank und dann kam erst der Wechsel. Bei dir kommt das ja ohne Krankheit.
Nee, würde ich nicht sagen. Nee, das wäre total falsch. Hm. Das ist meistens aus so einem, ich kann es nicht anders beschreiben als ein Bauchgefühl. Sowas wie auf zu neuen Ufern. Hm. Nicht unbedingt besser, aber anders, Neues.
Aber du traust dich, ne? Viele trauen sich nicht. Die haben Bauchgefühl, ich bin unglücklich und bleiben trotzdem 10 Jahre noch drin, ne?
Ja, das kann ich tatsächlich, ich kann es nachvollziehen, aber ich kann es nicht verstehen. Also wenn jemand die Sicherheit verlässt, dann ist das auch immer, also das ist einfach ein großer Schritt. Und je mehr man in seinem sozialen Gefüge etabliert ist, mit Familie, mit Schule, was da alles dazugehört, dann hat man sich ein Haus gekauft eventuell oder eine Wohnung. Und da dann rauszugehen, ich kann das nachvollziehen, dass das schwierig ist. Ich kann es aber nicht wirklich verstehen. Ja, und bei mir in Bonn war es dann so wieder das Gleiche, dass ich sagte, ich möchte meinen Vertrag auflösen und alle sagten, Hanno, bist du wahnsinnig. Und der Intendant sagte wieder, Hanno, das ist ein riesengroßer Fehler, das wirst du dein Leben lang bereuen. Und dann kam Sechserpack.
Ja, Wahnsinn, ne? Dass auch wenn alle von außen sagen, bleib, bist du verrückt, was soll das? Dass du trotzdem sagst, mein Bauchgefühl sagt, ich soll gehen, ich mach's. Wahnsinn, oder?
Tja.
Weil viele lassen sich so verunsichern von der Meinung anderer Leute.
Ich kenne aber auch.
Ist das Mut von dir? Bist du mutig oder einfach nur leichtsinnig? Da feste Strukturen dann abzubrechen, ist das wagemutig oder ist das so eine Abenteuerlust in dir? Magst du die Gefahr?
Ja, tatsächlich, ich mag die Gefahr. Also im Beruflichen mag ich die Gefahr. Ich glaube aber, dass es nicht unbedingt...
Ist das bei dir unterschiedlich? Im Beruflichen magst du die Gefahr, im Privaten dann nicht? Kannst du das so spalten?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Aber auch das liegt natürlich daran, dass wenn man gemeinsam mit seinem Partner 2 Kinder großgezogen hat, und das bleiben ja Kinder. Ja, also unsere Tochter ist 23, unser Sohn ist 17 und trotzdem haben wir manchmal Angst um die. Wo wir uns damals, als wir so alt waren, von unseren Eltern gewünscht hätten, dass sie sagen, hey, ich vertraue dir, du bist erwachsen, mach, was du willst. Ja, natürlich sagen wir es unseren Kindern auch und wir leben das auch, aber es ist, und das ist natürlich eine Angst, das ist was Existenzielles, das kannst du auch nicht wegmachen, weil da geht's um dein Kind oder um deine Familie.
Lass uns
oder dann sterben die Eltern irgendwann weg und dann hat man Angst um die Angst. Also das ist private Angst und die ist einfach da. Aber die berufliche Angst...
Gehst nach vorne und mach's einfach. Hast nichts zu verlieren.
Ich habe nichts zu verlieren, tatsächlich.
Und tatsächlich kann man sich ja auch ein Beispiel an dir nehmen. Bei dir ging es ja dann gut voran, ne? Sechserpack kam, du
Ja,
warst dann
naja,
mit
also
allen.
das muss ich ein bisschen relativieren. Weil das ist natürlich, und ich meine, ich kann auch gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kam, ja. Das ist, dass ich, also dieser, ich hatte damals einen Agenten, der sagte, wenn ich noch einmal ein Fernsehformat für dich absagen muss, weil du Theater spielst, dann fliegst du aus der Agentur. Und das war dann wieder dieser Fremdimpuls, weil ich dachte, okay, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser. Und dann, ja, das hat geklappt, aber man kann daraus keine Regel machen.
Hat es dich
Ja, denn,
erfüllt, den Schritt weg von der Bühne vor die Kamera zu machen? Oder hast du gewusst, oh, ich probiere es mal aus, aber letztendlich gehe ich eh wieder zurück zur Bühne? Oder wie hat sich das angefühlt in
nee,
dir?
das, also diese, ich habe davor schon so ein paar Fernsehsachen gemacht, die ich auch in der Rücksicht gar nicht so gut von mir fand. Ja, da merke ich noch ganz genau, wie da der Stock im Rücken ist, ja, und wie da nicht frei, wie die Schauspielerei nicht frei fließt. Aber dieses Sechserpack, das war von Anfang an so eine Riesen-Gaudi und gleichzeitig eine unheimlich harte Arbeit. Dass wir hatten am Anfang der Woche hatten wir hatte jeder so einen Stapel von Sketchen und man musste die praktisch Samstag, Sonntag vorlernen, damit man irgendwie gut durch die Woche kommt, weil eventuell spielt man an einem Tag 5 Sketche. Und am Ende dieser 7 Jahre hat wahrscheinlich jeder 1000 bis 1200 Sketche gespielt. Und da muss man einfach ganz hart arbeiten. Und trotzdem darf man sich da den Spaß nicht verderben lassen. Und das hat mir enormen Spaß gemacht. Ich habe die Bühne überhaupt nicht vermisst.
Es war so
Überhaupt gar nicht.
schlagartig in der Öffentlichkeit und da kamen ja die ersten Kritiken, ne? Also die Presse.
Ja, die ersten Kritiken waren fatal.
Wie waren die denn? Was haben die geschrieben?
In meiner Haus- und Herzzeitung Süddeutsche, die ich seit 20 Jahren im Abonnement habe, stand mit der Überschrift auf der Medienseite: Spielen wie eine Flasche leer. Das neue Schlagloch am Freitagabend. So. Da stand dann, ja, also wenn man erstmal Lady Kracher gesehen hat, und dann weiter dran bleibt, sieht man, was gute und was schlechte Comedy ist. Schalten Sie einfach ab. So. Also es war am Anfang
Aber jetzt
alles
lachst du
anders.
drüber. Konntest du damals auch drüber lachen oder hast du gedacht, oh mein
Nee.
Gott, ich schäme mich, ich will
Nee.
nicht mehr?
Nee, geschämt habe ich mich nicht. Aber das ist ja so, wenn du als junger, obwohl so jung war ich ja da gar nicht mehr, aber wenn du als immer noch. Also ich habe mich da immer noch tatsächlich, jetzt sagen wir mal, vor der Kamera als Schauspielanfänger gefühlt.
Wie alt warst du denn
Und
damals, als du dann, äh
das ging los 2002. Jetzt muss ich rechnen, dann war ich 32.
Also relativ
Moment.
spät.
Nee, 42, nee, warte mal. Moment, 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 Moment.
Okay, Schauspiel,
Mathe
dann kannst du
auch.
Mathe, ist nicht so.
Na, ich habe mich gefühlt wie zwei. Warte mal, ich war. Doch, 32. Stimmt das? 2002. Was haben wir denn jetzt?
Das heißt,
2021.
ja.
Ja, ich war 32.
Sagst du, das Alter war perfekt oder hättest du gewünscht, oh, wäre ich doch 22 gewesen, hätte da angefangen?
Nee, nee,
Nee?
nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee, ich habe da schon. Ich habe irgendwann entdeckt, auch auf der Bühne, und das war tatsächlich schon auch, das war hauptsächlich in Oldenburg, habe ich entdeckt, dass ich offensichtlich ein komisches Talent habe, was ich mir nicht zugetraut habe. Ich hatte mal ich bin mit einer Kommilitonin und Freundin, die hatte ein Vorsprechen in Hannover und hat gesagt, kannst du mitkommen, dann mache ich noch ein Duell, dann können wir noch eine Partnerszene zeigen. Da hat er sich auch gewünscht, Intendant. Und der Intendant war offensichtlich an mir interessiert, was natürlich auch scheußlich war, und sagte, können Sie denn auch komisch? Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Nee, weiß nicht. Komisch kenne ich nicht, weiß nicht, wie es geht. Komisch auf der Bühne, nee, kann ich nicht. Und offensichtlich konnte ich das doch. Und habe so die sogenannten Funny Bones. Und die konnte ich dann im Sechserpack wirklich auch ausleben. Und also jetzt weiß ich aber gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Weiß ich auch nicht mehr, aber 2002 bis 2009 ging das ja. Also relativ lange. Wie war das für dich? Also ist ja viele, viele Jahre. 7 Jahre.
Ja, ich kann ja nur sagen, es war eine super Zeit, weil...
Also wenn du mit 32 angefangen hast, ne, warst du dann ja 39?
39, ja. Ja, es war super. Es war einfach...
Und dann war es zu Ende. Warum wurde es nicht verlängert?
Ach, wir haben ja schon... es war erstmal so, dass das war die goldene Zeit oder vielleicht die goldene abflauende Zeit der TV-Comedy auf Sat.1, dieser berühmte Freitagabend, der Comedy-Abend. Und wir waren da neu und andere waren auch neu. Und wir waren aber irgendwie die Außenseiter, weil die anderen hatten irgendwie einen Star-Nimbus. Also schon die dreisten drei waren schon per se größere Stars. Und wir waren immer ein Ensemble. Also bei uns sagte man immer... Bei uns sagt man nicht, hey, du bist doch Ralf Schmitz oder Mirja Böß. Bei uns sagt man immer, hey, du bist doch der vom Sechserpack. Ja, also wir waren überhaupt nicht, wir waren kein Individuum, sondern wir waren eine Gruppe. Über 7 Jahre lang. Das muss uns auch mal erst jemand nachmachen. Die meisten Ensembles brechen da auseinander. Die meisten Pop- und Rockgruppen brechen da auseinander. Und wir sind zusammengeblieben. Und das war, am Anfang haben wir gehofft, dass es weitergeht. Nach der dritten Staffel waren wir uns sicher, dass es weitergeht. Nach der fünften Staffel dachten wir schon, also lange kann das nicht mehr weitergehen. Und als dann irgendwann klar war, also mir war es meines Erachtens völlig klar, dass die 7. Staffel die letzte sein wird. Das war, also wie man so schön sagt, das war irgendwie auserzählt. Und man hatte auch gemerkt, dass die Leute was anderes sehen wollen oder was Neues sehen wollen. Und dann war es auch noch die biblische Zahl 7. Und irgendwie war mir das total klar, dass es das letzte Jahr sein würde. Und dann habe ich aber mich auch schon anderweitig umgeguckt.
Wie war denn so der letzte Dreh, wo du wusstest, okay, letzter Set, letzter Take, flossen da die Tränen?
Nee, gar nicht. Das war eher so eine Champagnerlaune. Sowas wie,
das haben wir geschafft. Endlich zu Ende.
Ja, nee, nicht so, sondern guckt euch mal an, was wir gemacht haben, was wir geschaffen haben.
Und in 7 Jahren ist ja quasi wie eine Beziehung mit den 3 weiteren Kollegen. War das immer harmonisch, intern?
Nö. Nee, das erste Jahr war, da haben wir wirklich, das erste Jahr war echt schwierig, weil wir mussten so viel lachen, dass wir wirklich immer zu viel Zeit gebraucht haben. Damals hatte das Fernsehen aber auch noch Geld oder die privaten Sender und wir hatten viele, viele Tage und es war egal, ob man 20 Wiederholungen machen musste. Es hat natürlich das Team kolossal genervt, ja, wie laut wir waren und wie durcheinander wir waren und chaotisch. Und wir teilweise gab es so Sketche, wo der Regisseur am Bildschirm sitzt und sagt, so und bitte. Und wir haben uns angeguckt und mussten anfangen zu lachen. Und es gab keine Chance, diesen Sketch zu spielen. Ja. Und das ging bestimmt so bis ins zweite, dritte Jahr. Und dann, dann fingen so Individualitäten an. Kann ich bitte mal den Trailer für mich allein haben und so. Und da ich der Älteste war, habe ich mich immer zum Klassensprecher aufgeschwungen und habe dann immer Mediator gespielt. Also das war nicht immer harmonisch. Da sind wir uns schon auch an die Gurgel gegangen. Und die Frauen waren irgendwann total von den Männern genervt, weil sie wollten einfach konzentriert arbeiten und das war mit uns nicht wirklich möglich.
Aber ist das dann nicht umso schwieriger, wenn du vorher die Person fast killen wolltest und dann so Kamera läuft und dann lachen und juhu, alles lustig?
Ja, das. Aber dann, ich glaube, da hat uns unsere Professionalität gerettet, die wir bis dahin uns geschaffen hatten.
Was hast du denn jetzt gelernt in den 7 Jahren Sechserpack für dich? Da bist du ja quasi ein erwachsener Mann geworden. Rein ins Leben. Ich meine, du hast ja vorher auch schon vor der Kamera gestanden, aber danach auch und dazwischen ja auch. Was hat es mit dir gemacht? So weg von der Bühne, die ersten Jahre vor der Kamera?
Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich sehr sehr diszipliniert arbeiten kann, dass ich unheimlich schnell lernen kann und dass ich ganz schnell Sachen umsetzen kann, auch wenn ich anderer Meinung bin. Mhm. Also ich sage mal, mein Instrument hat sich verfeinert und verbessert. Das habe ich da gelernt. Und da habe ich ganz viel rausgeholt. Also das, jetzt mal so als Leuchtturmbeispiel, der Kollege sagt am Morgen, mir geht's nicht gut. Ich nach dem ersten Sketch sagte, ich hab Blut im und dann sagt er, sofort ins Krankenhaus. So, ins Krankenhaus, festgestellt, Magenblutung, der ist ein paar Tage weg. Wir haben aber noch 5 Sketche, die übernimmst du. So. Also, Text her. Gut, lass uns schießen. Also, das ist etwas, was ich da gelernt habe. Ja, und das,
ruhig zu bleiben in Krisensituationen.
Ja, was soll schief gehen? Alle wissen, was es für eine Situation ist. Und das habe ich auch bei meinem Bühnenprogramm gelernt, wenn was schief geht. So what? Ja, es ist live. Wir sind Menschen. Keiner wird dich hinterher ans Kreuz nageln. Dann geht halt mal was schief. Dann sag mal kurz, stopp, ich weiß jetzt hier nicht weiter.
Hattest du mal so einen riesen Fail, wo es live war, wo du nicht sagen konntest, okay, schneiden wir raus? Gab es irgendwas, wo du denkst, oh mein Gott, wie peinlich? Irgendeine
Leistungssituation? Ja, ich hatte die berühmten, den berühmten der Generalhänger, wie man ihn so nennt. Ja? Man steht auf der Bühne, man hat das Ding schon 20 Mal gespielt. Und der Kollege schaut einen an, man weiß nicht mehr weiter. Ja. Also das ist, wo man so, keine Ahnung, weiß nicht. Dann der Kollege merkt das dann natürlich und der Kollege macht dann so, echt jetzt? Der guckt einen dann so an, echt jetzt, muss ich retten? Und dann entweder rettet er und es hilft nichts oder man geht halt ab und geht zum Souffleur und sagt, dann geht man halt ab, geht zum Souffleur und sagt, du musst mir jetzt weiterhelfen. Und dann sagt der Souffleur, bla 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 bla. Weißt du wieder? Und ich sage, naja, jetzt weiß ich wieder. Dann geht man zurück auf die Szene und dann spielt man weiter. Was für Konsequenzen hat das? Allerhöchstens, dass man hinterher in der Kantine gemeinsam drüber lacht. Ja? Aber dem Publikum, das Publikum ist auch erstmal ganz schrecklich peinlich berührt. Aber hinterher sind sie erleichtert.
Das könnte ja zur Szene gehören, dass du dann theatralisch abgehst.
Und nee, das ist meistens ist das ganz klar, was da los ist. Ich habe in Wiesbaden kurzfristig, weil der Kollege krank geworden ist, die Möwe übernommen von Tschechow. Und da gibt es eine riesengroße Massenszene und ich habe wirklich die Orientierung verloren. Und dann bin ich tatsächlich auf der Szene zum Souffleur gegangen, also von der Bühne abgegangen, hab da reingeguckt ins Buch und dann, okay, jetzt ich. Und bin wieder zurückgekommen. Den Kollegen war das aber überhaupt nicht klar. Sowas gibt's auch, ja. Dass sie hinterher sagte einer, das war eine gute Idee, dass du genau an der Stelle abgegangen bist. Wie, super Idee. Super. Ich sag, nee, ich hatte einen Hänger. Echt? Also sowas gibt es auch. Also es gibt ein Fail. Also
du ist auch immer ja auch, ne? Da kannst du ja schlecht wehren, dass Playback vielleicht läuft. Das ist ja dann erbarmungslos, das hört ja nicht auf.
Kannst ja, nicht nur das Playback, auch die
Live-Auftritte.
Ja, ja, ja. Natürlich hat man da auch, dann singt man irgendeinen Scheiß. Da singt man irgendwas, wo man denkt, ja, vielleicht kommt ein deutscher Satz bei raus oder ein englischer, egal.
Kam das oft vor, dass du irgendwelche Sätze erfinden musstest oder irgendwie Fantasiesprache?
Ja, das kam vor. Nee, Fantasiesprache nicht, aber es war dann schon eine Sprache, aber sie hat halt keinen Sinn gemacht.
Bist du da wieder rausgekommen oder dachtest du, okay, Mist?
Ja. Ja, eben, und das ist das, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe. Egal wie schlimm es kommt, es geht weiter. Auf der Bühne, also live, es geht weiter. Wir schaffen das gemeinsam, das hier zu Ende zu bringen. Und ganz oft kriegen es die Leute auch nicht mit. Man kriegt es nur selber mit und man muss dann halt, man darf, oder ich darf nicht nach hinten denken, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht, sondern ich muss es sofort ad acta legen und sagen, ja, weiter geht's. Und das ist etwas, was man lernt. Ja, was dann
also das können denn die Leute, die jetzt gerade frisch in der Branche sind, noch lernen von dir? Ne? Nach vorne gucken, nicht nach hinten, was noch?
Nee, ich kann das dir nicht beantworten, weil das ist, weil jeder
Aber
ist
du
ja
hast so
anders.
viele Erfahrungen gesammelt und
Ja,
dann
aber
kannst
jeder
du.
ist anders gebaut, ja, und
Aber die anderen würden
ist.
dann deiner Meinung nach da stehen und in Tränen ausbrechen, wenn sie
Nein, das glaube ich
Hühnerherzen.
nicht. Nein, also wenn ich meine jungen Kollegen angucke, mit denen ich habe das große Glück, einmal im Jahr im Staatstheater Wiesbaden als Gast zu arbeiten in einer Produktion. Und die jungen Kollegen sind wirklich alle, ohne Ausnahme, unglaublich diszipliniert und haben genügend Selbstbewusstsein, dass sie sich von sowas nicht rausbringen lassen. Und das war bei mir, als ich abgegangen bin 1993, noch nicht so. Also ich habe dann auch nach einer Vorstellung dann in der Kantine gesessen und geflennt, weil ich so versagt habe. Ja. Und alle sagten mir nur, besonders die alten Kollegen, sag, was ist denn, ist doch scheißegal, ja. Beim nächsten Mal machst du es halt anders. Ja? Vor allen Dingen morgen früh um 10 ist Probe, reiß dich mal zusammen. So nach dem Motto.
Passiert
Die
das heute
war
immer
dann.
noch, dass du, wenn du irgendwo versagst, in Anführungsstrichen, dann privat zusammenbrichst und weinst?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Nee. Ich habe auch, ich bin am Staatstheater Oldenburg irgendwann so ein Übernehmer geworden. Also kein Unternehmer, sondern ein Übernehmer. Immer wenn sagt, ja, der Kollege ist krank, also, aber morgen ist ausverkauft, schafft ihr mal die Rolle drauf. Und wenn man das ein erstes Mal gemacht hat, dann, also das ist die Hölle, ja. Eine Hauptrolle zu übernehmen, die man nicht geprobt hat und viel zu wenig Zeit hat. Und da muss man auch noch singen. Aber je öfter man das macht, umso weniger Angst hat man davor. Okay. Nein, ich, nicht Mann. Die Verallgemeinerung stimmt da nicht. Aber je öfter ich das gemacht habe, umso weniger Angst hatte ich davor. Und das hing eben auch immer mit diesem Gefühl zusammen, na, was soll denn schiefgehen? Ja, es wissen doch alle, heute, da kommt jemand vor den Vorhang, der Dramaturg sagt, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Wir haben einen Ausfall, das wurde umbesetzt, wir bitten um Verständnis. Ja. Und das Publikum ist natürlich sagen kurz, ah, dann wird es ja heute Abend wohl ganz scheiße. Ja. Und hinterher kriegt man es aber gemeinsam gut über die Bühne und die Kollegen haben ein ganz neues Energielevel, weil sie einem helfen wollen. Und meistens wird das eine geile Vorstellung. Ja, und am Ende sind alle dankbar. Und das ist
Energielevel,
einfach,
genau, du bringst
ja.
auch jede Menge Energie mit. War das schon immer so? Warst du schon immer so ein quirliger Typ, selbstbewusst oder hat sich das im Laufe der Zeit bei dir entwickelt?
Na, ich würde mal sagen, dieses Selbstbewusstsein, was du beschreibst, ist natürlich. Was heißt natürlich? Aber dieses Selbstbewusstsein war auch immer ein Panzer. Also da sah es als junger Mann innen ganz anders aus. Ja, das war dieses laute, schnelle, lustige, das war ein Schutzmechanismus. Weil ich als junger Schauspieler jahrelang extrem unsicher war.
Und jetzt?
Jetzt bin ich nicht mehr unsicher und bin ganz ruhig.
Heißt, du hast eben vom Panzer gesprochen, der ist nicht mehr da?
Nee, nee, nee. Aber das war natürlich auch ein steiniger Weg, ne? Und wo wir über Fails sprechen, das gehört auch dazu, dass man nicht nur Fehler macht, sondern dass man auch wirklich auch versagt. Ja? Das gehört dazu, aber das darf einen nicht aus der Kurve werfen. Das muss sozusagen ein Impuls sein, zu versuchen, das zu analysieren und es dann vielleicht besser zu machen.
Hast du das
Vielleicht klappt es ja auch
selbst für
nicht.
dich analysiert oder kamen Kollegen und haben gesagt, hey, jetzt steh wieder auf?
Naja, jetzt,
Und
also, du hast natürlich in diesen 7 Jahren Theater, die ich gemacht habe, du hast ja bei jeder neuen Produktion oder sehr oft einen neuen Regisseur, der dich nicht kennt oder der dich nur von der Bühne kennt. Und ab dem ersten Probentag bekommst du ja Feedback. Und das muss man verarbeiten. Und wenn jemand nach 3 Wochen Proben sagt, es ist einfach nicht das, was du da machst. Es ist falsch. Es ist, nein, wir müssen das nur. So. Das muss man ja, da darf man ja nicht in Verzweiflung versinken, sondern da muss
Natürlich
man
darf man
sagen, ja,
nicht.
okay, da muss ich es halt.
Aber
Und
ist
da
ja auch so ein bisschen
hinzukommen.
Geschmackssache manchmal, ne, von den Regisseuren.
Natürlich ist es totale Geschmackssache. Trotzdem muss man mit dem Regisseur gemeinsam einen Weg gehen. Also man muss die gemeinsame Sprache finden. Und je länger man oder je länger ich diesen Beruf ausgeübt habe, umso besser wurde auch mein Instinkt zu erahnen, was möchte der von mir? Vielleicht, der möchte das ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe in den letzten 2 Wochen, wo ich den Text gelernt habe. Und da muss ich natürlich reagieren können darauf.
Gilt dann,
dass der Regisseur sagt, dann, aha, wo kommt das denn jetzt her? Ja, das ist es doch.
Gilt dein Instinkt auch für deine Schauspielkollegen, dass du direkt weißt, oh, die und die tickt so, ich muss sie so und so behandeln oder ihr so und so helfen oder da eher nicht so?
Das würde ich mich nicht trauen zu sagen. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee.
Jetzt hast du Bühnenerfahrung und Kameraerfahrung. Was sind denn die jeweiligen Schattenseiten und die positiven Aspekte, wenn du beide Seiten gegenüberstellst, Theater und Film, Fernsehen?
Da kann ich, glaube ich, jetzt ganz klar sagen, dass für mich beim Theater es momentan, ich sehe überhaupt keine Schattenseiten. Die Theaterarbeit, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, da gab es keine Schattenseiten. Das war teilweise sehr intensive Arbeit, da wurde auch gestritten und geschrien und so. Aber es war immer auch kollegial. Es war nicht immer harmonisch, aber es war kollegial und man hat immer gemeinsam an einem Ziel gearbeitet und da gab es für mich keine Schattenseiten. Außer, dass ich vielleicht abends in der Kantine zu viel getrunken habe. Aber ansonsten, im Theater gibt es keine Schattenseiten. Beim TV ist es halt, ja, also da hat man mal eine Tagesrolle oder eine Zweitagesrolle und da kann es schon sein, dass man keine gemeinsame Sprache mit dem Regisseur findet. Aber auch das ist ein normaler Vorgang und das wird mich nicht aus der Kurve werfen. Ja. Und es ist auch immer weniger geworden. Also sowohl meine Akzeptanz von dem, was von mir gefordert wird, also ich kann es immer besser umsetzen, als auch, dass ich inzwischen das Gefühl habe, dass wenn ich irgendwo ans Set komme, dass der Regisseur oder der Produzent oder der Kameramann sagen, ah, da kommt der Friedrich, ja, der macht das schon. Aber das ist wirklich eine Entwicklung, die war weder vorherzusehen, noch ist die, kann ich irgendwie sagen, ich kann kein Instrument oder kein Werkzeug sagen, wie man da hinkommt. Außer, dass man nicht stehen bleibt und dass man ab und zu mutig ist.
Kannst du das so kategorisieren in Menschentypen, wer mehr Richtung Theater passt und wer mehr Richtung Kamera sollte? Was sollte man mitbringen jeweils für die verschiedenen Sparten?
Tja, da kommen wir an ein ganz, ganz schwieriges Thema, nämlich das sogenannte Charisma. Mhm. Und man sagt das ja gern, man sieht Menschen und denkt, boah, die haben eine Ausstrahlung, das ist ja toll. Aber eine Ausstrahlung auf der großen Theaterbühne vor 1200 Zuschauern, die auch noch 70 Meter weit weg sitzen, ist nicht unbedingt die Ausstrahlung, die du brauchst, wenn du eine intime, dramatische Szene vor der Kamera spielst. Das ist eine andere Sache. Und wenn du die intime Szene so spielst, wie du den Theater, dann funktioniert das nicht. Und umgekehrt auch nicht. Und ich behaupte mal, das bringt man mit und kann dieses Charisma irgendwann bewusster einsetzen. Aber die Analyse davon.
Das heißt, in deinem Fall, du switchst ja, ne? Wenn du auf der Bühne bist, hast du ein anderes Charisma-Schalter-System als vor der Kamera.
Ja.
Was ist denn Charisma für dich, wenn du das mal definieren müsstest?
I'm at a loss, wie der Italiener sagt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist eine Ausstrahlung. Und
setzt sich das zusammen für dich anhand von, wie er spricht, lächelt, geht, anzieht, Stimmfarbe, was?
Ich kann das nicht analysieren. Ich sehe auch manchmal Kollegen auf der Bühne, die machen alles richtig. Mhm. Ja, der Text ist gedacht, es ist intelligent gespielt, der oder die sieht auch noch toll aus. Und trotzdem
fehlt da was.
Strahlt das nicht so, wie vielleicht bei dem Kollegen nebenan.
Hat das vielleicht was mit Leidenschaft zu tun, dass das Feuer von innen so nach außen strahlt? Sowas vielleicht?
Tja, aber wo kommt das her? Und
Du weißt das?
kann man das
Nee, ich
Steuern nicht
glaube, das hast
beeinflussen?
du entweder, du hast es nicht. Du kannst ja stumpfen Text auswendig lernen und brav vortragen oder du lebst es richtig und du lebst in der
Ja, aber
Passion, oder?
es gibt halt auch Kollegen, wo ich behaupte, die leben das auch. Die
Mhm.
arbeiten sich da rein.
Aber vielleicht ist das nicht in der
Aber
Tatsache. Ja.
der
Vielleicht
ich
arbeiten sie
weiß
sich da
nicht.
rein, weil sie das wollen, Bock haben, aber das ist nicht deren Weg oder deren Passion eben, ne? Und deswegen leuchten sie
Ja,
nicht.
Leidenschaft. Leidenschaft ist ganz wichtig, meines Erachtens. Leidenschaft muss immer dabei sein.
Und du hast die Leidenschaft bislang nicht verloren für die Entertainment-Branche. Was muss passieren, dass sie sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt nur noch Sänger oder moderiere nur noch?
Das wird nicht passieren.
Woher
Außer ich habe einen Autounfall. Selbst wenn mir beide amputiert werden, ich meine, mache ich trotzdem weiter. Ja. Hey, wir sind divers, ja. Here
Aber es ist Wahnsinn, du hast als Künstler nie so einen Struggle gehabt und wegen so, wow, ich bin so vielseitig, ich möchte das machen und ich krieg's nicht gebacken. Viele Künstler sind ja sehr verworren in ihren Gedanken und der Ausübung ihrer Berufe. Du hast immer straight, du musst,
Ja,
ich bin
nee.
Künstler.
Ja, also als Künstler, ich finde, Künstler ist natürlich ein großes Wort, weil ich Kunst liebe. Und Literatur liebe und tolle Filme und große Schauspieler liebe, habe ich tatsächlich ein Problem, mich als Künstler zu bezeichnen. Weil das ist Arbeit, tolle Arbeit, aber ich weiß nicht, ob es Kunst ist, was ich mache.
Echt? Du siehst den Schauspielberuf nicht als künstlerischen Job?
Doch, schon, aber bin ich deshalb ein Künstler? Nee, ich bin eher ein Gefäß, ja.
Mhm.
In das etwas hineingefüllt wird, von außen. Und die ganzen Sachen, also die eigenen Sachen, die ich mache, die finde ich meistens so auch gar nicht so toll. Und das können andere besser. Also ein Künstler, ich bin, glaube ich, nicht wirklich ein Künstler.
Das heißt, ein Künstler ist der, der kreiert und davon leben kann?
Ja, genau. Wo der morgens aufsteht und nicht anders kann. Das ist, glaube ich, ein Künstler.
Aber du hast ja auch eine Passion. Du kannst nicht anders, als vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen. Das ist ja auch.
Bin aber abhängig natürlich von anderen, denn ich habe das ja auch schon gemacht. Ich habe ja auch schon selber Kurzfilme gemacht oder habe eigene Programme kreiert, die jetzt nicht mit Fremdmaterial gearbeitet haben. Und
Macht es dir genauso Spaß, als wenn du jetzt das delegiert bekommst? Mach mal so und so.
ich glaube, ich finde das toll, wenn jemand anders mich nimmt für etwas, von dem er selber glaubt, dass das funktioniert. Das finde ich fast inspirierender, ja, weil es auch ganz oft was Fremdes ist. Ja, dass der Regisseur sagt, dass ich sage, das ist eine tolle Rolle im Theaterstück, die möchte ich gerne spielen. Dann sagt der Regisseur aber, nee, aber das bist du doch gar nicht, du machst das hier. Und dann lese ich mir die andere Rolle durch und denke, aha. Ach, so sieht er mich. Abgefahren, abgefahren. Und das passiert halt sehr oft. Ja? Und das finde ich großartig. Das finde ich inspirierend. Das macht mir sehr viel Spaß.
Also bist du eher der Ausführende als der, wie kann man sagen, ne? Du lässt dich eher befüllen von der Inspiration von anderen Leuten,
Ja, ich
dass
mag
du
das sehr
andere
gern.
inspirieren möchtest, ne? Wenn man das
Ja,
so
ich mag das
zusammenfasst.
sehr gern. Ich mag das sehr gern, dass ich das von außen bekomme, dass ich etwas vorgeschlagen bekomme. Das mag ich sehr gern.
Ganz am Anfang hast du gesagt, du hast dich gesonnt im Applaus der Leute, du hast es gemocht. Wie ist es heute? Rote Teppiche, Galas, Preise, die du
Ach,
annimmst.
rote Teppiche finde ich furchtbar. Also,
Warum?
furchtbar. Naja, das ist wie Instagram. Ja, also da geht man man steht in so einer Schlange. So immer, wenn man Glück hat, kennt man jemanden, kann ein bisschen Smalltalk machen. Da steht man in der Schlange. Und dann ist da die Wand und dann sind da die 35 Fotografen. Und dann ist da gerade Lars Eidinger, ja, und wird 7 Minuten lang fotografiert. Und dann sagt irgendwie der Bouncer, sagt, so, komm du. Und dann geht man an dieselbe Stelle, wo da vorher der Kollege stand und die Fotografen machen so. du das, Altinger? Und zwei, drei sagen, ah, hallo, hallo, hier, klick, klick, klick.
Also das ist für alle, die den Podcast jetzt gerade nicht sehen auf YouTube und nur hören, magst du mal beschreiben, was du gerade gemacht hast in dieser Leer...
Du guckst guck grad so in seine Kameras, ob die Fotos vom Kollegen vorher gut geworden sind. Ja. Und dann steht er und da guckt er so...
Das heißt, dir wird keine Beachtung geschenkt?
Oh. Naja, das ist ja, es gibt ja... Das ist halt the job, ja, das ist halt der rote Teppich.
Gehst du da als Hanno Friedrich rüber oder in einer Rolle, die du dann kreierst?
Ja, ich spiele Hanno Friedrich.
Wie spielt sich denn der Hanno?
Der hat einen guten Anzug an und man muss dann ja auch immer so irgendwie stehen, so leicht schräg und ein Bein nach vorne und eine Hand so leicht nach oben.
Hast du das gelernt, wie man postet?
Augen ein bisschen kniepen und die Zunge an den Gaumen drücken, dann wird es hier schmaler und so. Das sind ganz alte Tricks, ja.
Hat dein Agent damals gesagt, okay, Hanno, hier
ist der... Nee, das weiß man. Das erzählt einem jeder Schauspieler, der das seit 40 Jahren macht. Die Amis machen das alle genauso. Die stehen immer gleich da. Ja, genau. So musst du stehen. Eine Hand in die Hosentasche kommt auch gut. Leicht kniepen, Kopf erhoben, Zunge an den Gaumen drücken.
Hast du auch mal irgendwelche Shootings gehabt oder so, dich gesehen in irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften, wo du dachtest, oh mein Gott, wie sehe ich da aus? Wie haben die mich fotografiert? Wie stand ich da? Gab es da sowas?
Nee, habe ich Glück gehabt.
Ja, nee. Mal gut gepostet.
Ja, oder die haben, ich meine, so oft ist es auch nicht vorgekommen.
Kommen wir doch mal jetzt endlich zu den drei Leitsätzen von Dreiblick. Die erste Frage von Dreiblick ist, Hanno, wie siehst du dich? Pause.
Ich kann das nur ironisch beantworten.
Gerne.
Ich sehe mich am liebsten gar nicht.
Oh Gott, das heißt, du siehst dir deine eigenen Sachen nicht an, oder was meinst du?
Doch, ich sehe mir das natürlich an. Ich muss mir das angucken, aber ich muss es mir auch analytisch angucken. Ich muss sehen, ist das, was ich mir vorgenommen habe, hat sich das erfüllt? Oder wo muss ich noch weiter dran arbeiten? Und ich muss ja auch... alle 1 bis 2 Jahre neue Fotos machen, ja, für die Agentur. Jetzt sehe ich zum Beispiel ganz anders aus. Das ist keine große Freude, finde ich.
Hast du einen Coach, der da mit dir an Szenen arbeitet?
Nee.
Machst du selber?
Nee, das wurde mir auch öfter schon mal vorgeschlagen, aber also jetzt nach 28 Berufsjahren...
Weißt du, wie der Hase läuft? Unterrichtest
ja,
du?
Ja, schön wäre es.
Nach dem Podcast sagt, wow, der Hanno, der ist cool, bei dem möchte ich Unterricht nehmen. Machst du sowas?
Ich habe tatsächlich eine Dozentur gehabt an der Pop-Akademie in Mannheim, wo der Bereich für Live-Auftritt oder für Bühne sagte, wir müssen jetzt mal jemanden holen, der die Leute coacht, weil das sind zwar tolle Musiker, aber die gehen auf die Bühne wie ein Schluck Wasser, stehen wie ein Schluck Wasser und gehen wieder ab wie ein Schluck Wasser. Wir müssen mal jemanden nehmen, der sozusagen... Und dann wurde ein Fach eingerichtet für mich, das hieß Image und Bühne hieß es, glaube ich. Image und Performance, genau. Image und Performance. Und da habe ich so eine Art... Schauspielunterricht mit denen gemacht. Also entdecke neue Mittel, die du hast.
Ja. Hat es dir Spaß gemacht?
Na, ich fand das tatsächlich anstrengend und stressig, weil ich diesen jungen Menschen, die lechzten nach Input, natürlich irgendwas geben wollte. Und mich hat das schon auch gestresst, ja, der Anspruch, da denen auch was zu geben.
Und ich sag das ja, du hast über 20 Jahre Berufserfahrung, kannst dich selber coachen. Siehst du denn an Leuten auch, wow, der Talent, der hat das gewisse Etwas, der hat Charisma? Siehst du das? Kannst du es direkt scannen und erkennen?
Ich glaube ja, aber ich könnte es nicht benennen, warum das so ist. Das ist meines Erachtens völlig auf der animalischen, instinktiven Ebene. Ich könnte das nicht verbalisieren.
Na, du könntest nicht so sagen, wow, deine Stimme ist toll, arbeite daran, dein Gang ist super.
Nein, es gibt natürlich so Ausnahmen, ja, wo jemand ein bisschen krumm ist und er ist jetzt nicht in, er oder sie ist jetzt nicht sofort, kommt durch die Tür und denkt, wow, wie attraktiv. Es gibt solche Kollegen, die bringen so etwas mit, so eine Power, Das lässt sich aber nicht beschreiben. Und das ist nicht unbedingt. Es gibt auch die Leute, die eine schlechte Sprechtechnik haben oder eine komische Stimme. Und trotzdem ist es großartig, was sie machen. Ja, man kann das nicht. Man kann das nicht in Worte fassen.
Werden die denn dann erfolgreich, die das gewisse Etwas haben und die anderen eben nicht, die eben nicht das Leuchten haben, oder ist es davon überhaupt nicht abhängig?
Die haben die Chance, erfolgreich zu werden, haben sie natürlich, aber sie müssen trotzdem auch mit ihren eigenen Entscheidungen zurechtkommen. Und wenn man sich, also wenn sich jemand dauernd für oder wenn sich dem dauernd gegen etwas entscheidet, weil es seinen Ansprüchen nicht genügt, dann kann es natürlich sein, dass er irgendwann keine Arbeit mehr hat, außer seine eigenen Zero-Budget-Projekte. Und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass jemand, dem alles zufliegt, dass der auf einer Erfolgswelle schwimmt und sich irgendwann verliert und dann nur noch die Sachen macht, die er eh schon gemacht hat. Denn als junger Mensch, wenn man am Anfang 20 von der Schauspielschule abgeht oder sogar ein Quereinsteiger ist, dann hat man ja noch die nächsten 7, 8 Jahre, entwickelt man sich ja weiter. Und die Entscheidungen, die man da trifft, die haben auch Konsequenzen für später.
Hast du viele Leute gesehen, die sich verloren haben dann im Laufe der Karriere?
Ja, verloren. Ich habe erlebt, dass ich Leute auf der Bühne oder auch Kollegen ganz toll finde. Manche hatten psychische Schwierigkeiten oder psychische Schwierigkeiten entwickelt oder Angststörungen entwickelt oder sind stehen geblieben oder haben sich überschätzt und haben gesagt, ich schmeiße jetzt alles hin, ich mache mein eigenes Ding und ich komme ganz groß raus. Und in der Regel ist das nicht passiert. Also ganz viele bleiben in den ersten 8 Jahren oder es erfüllt sich nicht das, was ihr Traum ist, bei ganz vielen. Und sehr viele haben nach 15 Jahren den Beruf aufgegeben.
Wie viele können denn davon leben?
Also wir haben offiziell, sagt man, dass wir 20.000 bis 22.000 Schauspieler in Deutschland haben und leben, richtig leben davon. Von 22.000 würde ich mal sagen 1.100.
Warum ist das so wenig?
Weil es sehr viele gibt und weil es auch, ich glaube, für viele ist es nicht die Erfüllung eines Traums, an einem kleinen Theater in Norddeutschland zu spielen und da eventuell 15 Jahre zu spielen, bis man unkündbar ist und dann bis zum Lebensende da weiterzuspielen, ist für ganz viele nicht der Traum. Da haben sie sich was anders vorgestellt. Und ich sage ja immer, dass du kannst glücklich werden als Schauspieler, wenn du nicht berühmt und kein Star werden willst. Wenn du einfach nur spielen willst, kannst du glücklich werden als Schauspieler. Wenn du berühmt werden willst und ein Star werden willst, dann das wird nicht klappen.
Wo ordnest du dich ein?
Ich bin nicht berühmt, ich bin kein Star, aber ich bin immer noch dabei und das...
Also man kennt dich schon in Deutschland zumindest.
Ja, aber doch immer nur so, du bist doch der aus dem Fernsehen.
Was heißt denn Star sein? Das ist nicht, dass man international bekannt ist? Oder was ist die Definition von, ich bin ein Star? Und warum siehst du dich nicht als Star?
Ich möchte auch gar kein Star sein, weil die Stars hatten ja im letzten Jahr jetzt das große Glück, dass sie eine Maske vor der Fresse tragen mussten und mal bei DM Deo kaufen konnten, ohne dass sie angesprochen werden. Ja. Aber in dem Augenblick, wenn du so bekannt bist, so einen Bekanntheitsgrad hast, dann hast du ja überhaupt keine Freiheiten mehr.
Wirst du nicht angesprochen privat? So, hey, bist du nicht da, Hanno?
Kann man ja, Autogramme haben? Nee, Autogramme sind tot. Können wir ein Selfie machen? So. Autogramme are dead.
Wie ist das für dich? Nervt dich das oder denkst du, wow, nervt
mich? Das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch der Job. Also, dass man, aber es ist...
Traust du dich denn noch mit Jogginghose aus dem Haus zu gehen? Oder denkst du, oh Gott, die
können... Ich bin noch nie mit Jogginghose aus dem Haus gegangen. Ich besitze nicht mal eine Jogginghose.
Wäre dir jetzt Styling und so egal, weil du denken könntest, wow, da könnten jetzt Groupies vor meiner Haustür stehen und Selfies machen wollen?
Nein, so weit sind wir nicht und so weit wird es nie kommen. Und im Übrigen stehe ich morgens auf und mache mich ordentlich. Das ist Disziplin, ja. Ich laufe nicht in Boxershorts hier nackt rum. Nein, ich stehe auf und wasche mich und ziehe mich an. Und
aber ist dann ja nie, dass du keine Jogginghose besitzt. Also,
nee, ich habe eine Sporthose, kurze Sporthosen, mit denen ich Sport mache. Aber eine Jogginghose, ich jogge auch nicht, ich mache Sport.
Um diese drei Fragen nochmal abzuschließen. Also die erste war ja, wie siehst du dich? Du hast gesagt...
Stimmt, wir sind überhaupt nicht weitergekommen, ne?
Ja, ich weiß.
Du musst das alles nachher zusammenschneiden. Wir sind schon bei 2 Stunden.
Nee, da wird nichts zusammengeschnitten. Das ist interessant. Also wie siehst du dich? Am liebsten gar nicht. In einem Satz, warum diese Aussage? Am liebsten gar nicht. Was meintest du damit?
Dass ich, wenn ich mich sehen muss, sehe ich mich auch immer als Produkt. Ja, also... Und das ist eigentlich, das ist so eine Mischung aus, also man muss da eitel sein und trotzdem sachlich bleiben.
Wenn du dich nicht als Produkt siehst, Hanno privat, wie siehst du dich?
Als, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Du weißt nicht, wer du bist. Du bist nur in der Rolle, du, ne? Aber Hanno privat
gibt's. Ja, ich bin.
Ist da die Gefahr, dass man, wenn man dauernd in Rollen schlüpft, sich selbst verliert und nicht mehr weiß, wer man eigentlich wirklich ist vom Wesen, wenn man jeden Tag.
Ja, aber wann weiß man? Das ist, wann weiß man, wer man ist? Man ist ja im Fluss, ja. Das ist ja Panterei. Ich weiß nie, wer ich bin, weil ich auch ständig. Wenn ich wüsste, wer ich bin, dann wäre ich tot, ja. Also dann könnte ich mich historisch betrachten, aber. Das zu beschreiben, wie ich bin, das gelingt mir nicht, weil das kann auch in 2 Wochen...
Gibt es da keine prägnanten Eigenschaften, die dann in deinem Wesenszug halt immer da sind?
Ich glaube, was für mich sehr wichtig ist, ist der Humor. Das ist, glaube ich, mein Lebenselixier.
Also kann man sagen, wie siehst du dich? Und du sagst, lustig, mit viel Humor gesegnet.
Ja, lustig nicht, aber humorvoll.
Was ist der Unterschied zwischen lustig und Humor haben?
Na, lustig ist die Außenwirkung. Ja, also etwas ist lustig, aber humorvoll ist ja sozusagen was Internes.
Ein Adjektiv, okay.
Das andere ist auch ein Adjektiv.
Ja, das stimmt.
Das sind beides Adjektive.
Okay, 2. Frage.
Sprache.
Ja.
Von Künstlern für Künstler.
Nee, ich finde, das ist richtig. So, zweite Frage. Wie sehen dich andere? Ja. Das käme ja lustig.
Wahrscheinlich, ja. Genau, das kann schon sein. Ich glaube, ich bin für andere lustig. Ich bin für andere aber auch anstrengend, weil ich auch, weil ich einerseits leidenschaftlich bin, andererseits relativ prinzipientreu und streitbar und gerechtigkeitsliebend und laut. Ich bin manchmal laut, ja. Ich liebe es, laute Musik zu hören oder laut zu singen, wenn keine Musik läuft. Oder laut Geschichten zu erzählen.
Das wäre mal ein cooles Ende, wenn du den Leuten hier was vorsingen könntest am Ende, oder? Wäre das nicht was? Der Hanno schüttelt den Kopf.
Warte, ich habe den Backing-Track auch gar nicht vorbereitet.
Okay, aber die Eigenschaften jetzt passen doch auch zu der ersten Frage, wie du dich selber siehst, oder? Laut und streitbar und, oder?
Wahrscheinlich hast du recht. Ja.
Mhm. Ja. Wie möchtest du denn gesehen werden? Genauso, wie du dann dich gerade beschrieben hast?
Ich müsste mich da jetzt auf was festlegen, was vielleicht schon
du kannst in einem sagen, Monat jetzt anders ist. 2021 im Mai ist das jetzt richtig, aber vielleicht im nächsten Monat ja nicht mehr.
Tja. Was ich immer ganz wichtig finde, ist den Optimismus nicht zu verlieren und den Positivismus. Und auch, wie schlecht es auch gerade laufen mag, dran zu glauben, dass es besser wird und am Ende für etwas gut gewesen sein könnte. Und diesen Optimismus, der führt auch dazu, dass ich dann öfter mal an Leute gerate, jetzt gar nicht als Streitgespräch, sondern dass sie sagen, ja, ich wünschte, das wäre wahr. Ja, also Menschen, die einen gewissen Fatalismus haben und sagen, ja, guck dir doch mal die Welt an. Guck doch mal, wie es gerade den Bach runtergeht. Das höre ich seit 40 Jahren und es ist einfach Quatsch. Ja. Es gibt Zivilisationsprozesse und es gibt neue Entwicklungen.
Ist das eigentlich frech für dich, wenn du da so negative Leute um dich hast, die sagen, wow.
Ich streng das ein bisschen an und ich gehe dann auch gerne ins Gefecht. Ich würde gerne einen Impuls geben, dass das alles gar nicht so schlimm ist.
Apropos Impulse, ich sehe hinter dir ein riesen Bücherregal mit ganz vielen Büchern. Das heißt, du scheinst ja deine
Impulse
und dein Optimismus vielleicht auch angelesen zu haben. Kann das sein? Oder woher kommt der?
Nee, das glaube ich nicht, Romane mag ich sehr gern, wenn sie sehr komplex, kryptisch und verrätselt sind.
Hast du irgendwie einen Buchtipp für die ganzen Zuschauer, Zuhörer?
Ja, also, was ich ganz sollten? Toll, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt finde. Das steht bei Philip Roth. Wo steht Philip Roth?
Wie heißt denn der Titel?
Guck mal, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Hast du denn sonst irgendwas für die Entertainment-Branche? Liest du sowas oder hast du da Tipps für alle Neulinge, die in den Beruf rein wollen, um Klarheit zu bekommen, irgendwelche Tipps für Bühne, Kamera?
Was ich glaube, was immer toll ist, der menschliche Makel hier, das Human Stain von Philip Roth, das ist das Buch, was ich denke, was wirklich, was man immer lesen kann und was auch nie inhaltlich veraltet. Da geht es um die Identitätsfrage, wer bin ich? Wie werde ich von außen gesehen? Wie glaube ich, dass man mich von außen sehen muss?
Klingt damit ein bisschen wie die drei Leitfragen von Dreiblick.
Ja, und aber was muss ich tun, damit ich, wie muss ich von außen gesehen werden, damit ich ein würdevolles Leben leben kann, obwohl ich das nicht leben würde, wenn die Leute mich so sehen, wie ich bin?
Bist du denn glücklich gerade, wie du lebst und wie du so wirkst? Geht's dir gut gerade? Wie würdest du denn dein Leben in einem Satz jetzt beschreiben, aktuell, für Mai 2021? Wo wir es gerade aufnehmen.
Dass ich morgens nicht weiß, was ich abends tue und am Ende des Tages trotzdem glücklich darüber bin, was ich getan habe oder beziehungsweise was ich mir nach morgen verschoben habe, damit ich morgen auch noch was zu tun habe. Und ansonsten lasse ich mich auch von Impulsen leiten. Und das ist chaotisch und anstrengend auch manchmal, aber Ich bin damit ganz happy.
Bevor wir zu deinen letzten Worten an die Zuschauer...
Sehr, sehr verrätselte Antwort.
Ja, aber es klang sehr weise. Man kann ja nochmal zurückspulen, falls man das nochmal hören möchte.
Wo steht denn dieses Buch? Ich glaube, ich habe das Buch ausgeliehen.
Während der Hanno das Buch sucht, vergesst nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren, wie ihr die Folge fandet, ob ihr einen Mehrwert daraus ziehen konntet, ob ihr Hanno vielleicht demnächst, vielleicht mit mir, singend nochmal sehen möchtet, wollen würdet, singend, tanzend, schauspielend, keine Ahnung, vielleicht können wir ja nochmal ein Projekt generieren. Wir haben ja bereits ein Duett gesungen, vielleicht folgt jetzt Part 2 mit kleinen Tanzeinlagen, hatten wir eben nochmal gesprochen drüber. Oder irgendwie ein kurzes, ja, weiß ich nicht, vielleicht nochmal vor der Kamera. Kommentiert, schreibt in die Kommentare, auch bei Social Media, Facebook, Instagram. Und ja, schreibt doch mal, ob ihr uns beide mal nochmal singen hören wollen würdet oder singend und tanzend oder einen Kurzfilm. Ne? Würde mich mal interessieren. Hanno, deine letzten Worte an alle Zuschauer hier auf YouTube, alle Zuhörer auf allen Podcast-Portalen. Was willst du, dass hängen bleibt von dir, von dieser Folge? Was möchtest du mitgeben an alle, die vielleicht am Anfang sind in dieser Schauspiel-Entertainment-Branche?
Ja, verlier nie die Leidenschaft. Glaub an dich, aber sei trotzdem kritisch dir selbst gegenüber. glaube, das ist auch, das muss man auch fürs Leben anwenden. Ja? Sobald man glaubt zu wissen, wie es funktioniert, ist man am Ende seiner Entwicklung und dann kann man es auch lassen. Dann hat man ein Kapitel abgeschlossen und das sollte man nicht.
Sehr interessante weise Worte, also quasi immer dein Kapitel weiterschreiben, nie beenden,
neu. Ja, und das ist was ich gestern verstanden habe, kann morgen schon falsch sein.
Ja. Ah, immer offen für neue Meinungen, neue Sichtweisen.
Ja, aber es ist ja immer man selber, es ist ja, die Entwicklung ist ja nie zu Ende oder sollte nie zu Ende sein. Oder man kennt Menschen, wo die Entwicklung schon zu Ende ist mit 28 und die sind halt furchtbar langweilig oder man hat sich, man kann da nicht andocken. Und die Neugier zu bewahren und die Freude, etwas neu zu entdecken, das hält einen dann auch bis am Ende, wenigstens mental, glaube ich, auch jung.
Hanno, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Das war sehr lustig mit dir. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst bald wieder live und in Farbe mit einem coolen neuen Projekt. Und bis dahin, bleib gesund und bis ganz bald.
Tschüss. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.